Schönen guten Morgen von mir. Das Spannende ist ja, wenn man sich mit einem Thema in der Predigt beschäftigt, kommt man nicht drauf, dass man in den ersten 5 Minuten im Gottesdienst selber davon betroffen wird. Ja? Ich habe so ein bisschen überlegt, was für ein Thema angebracht sein könnte. Und ich habe mir so ein bisschen Inspiration geholt von einem bekannten Prediger. Wer das gerne wissen will, darf das gerne nach der Predigt bei mir erfragen, wer das ist. Und zwar geht es heute um das Thema Transformation. Ja, warum wurde ich jetzt schon transformiert? Weil ich jemanden habe, der etwas ganz Tolles für mich macht, nämlich das hier anbeamen. Und ich habe ihn mir, ohne es zu wissen, einfach irgendwie als selbstverständlich verfügbar vorgestellt. Und damit ist schon mal meine Sicht auf ihn transformiert worden. Also so schnell geht's, ne? So schnell wird so eine Predigt einfach im Kleinen lebensnah. Und ich finde es auch ganz wichtig. Wir hatten ein Treffen von den Diakonats- und Hauskreisleitern und ein wichtiger Punkt, der mir so hängen geblieben ist, obwohl ich selber nicht da war, war der Punkt, dass die Predigten lebensnah sein sollen. Ja, natürlich ist es jetzt irgendwie so ein bisschen, was heißt das? Das muss man ja auch irgendwie mit Leben füllen. Aber ich dachte, dieses Thema Transformation ist da ganz wichtig. Es geht nämlich um Erneuerung als Lebensaufgabe und was kann lebensrelevanter sein, als Erneuerung zu leben? Genau. Wenn ihr mitlesen möchtet, der Bibeltext heute aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2 und ihr seht unten dran auch aus Psalm 1, die Verse 1 bis 2. Und ich habe den Bibeltext ein bisschen griffiger gemacht, als er in vielen Übersetzungen drin ist, um eine Bedeutung herauszustellen, auf die komme ich heute auch dann noch zu sprechen. Also in Römer 12, 2 schreibt Paulus: Und lasst euch nicht länger durch die Maßstäbe dieser Welt in ihre Form drücken, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr imstande seid, prüfen zu können, was Gottes Wille ist, das Gute, ihm Wohlgefällige und Vollkommene. Und der Kern dieses Verses steht so ziemlich in der Mitte, und das ist eine Aufforderung, nämlich ändert euch. Und ich habe gedacht, ich frage euch mal, wenn ihr das jetzt schon lest, so am Beginn einer Predigt, was löst denn diese Aufforderung in euch gerade aus, emotional, gedanklich? Ihr dürft gerne einfach mal was dazu sagen. Wir haben jetzt so eine kurze, offene Rundenzeit. Wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ändert euch. Genau, die Richtung der Änderung ist wichtig. Ja, Anstrengung, ja, Arbeit, genau, richtig. Also es geht nicht von selbst, ne? Es ist auch eine gewisse Aktivität mit drinne. Ich werde nicht einfach verändert ohne meinen Beitrag, ja. Richtig, genau. Also dieses, man muss sich auch selber irgendwie so auf den TÜV stellen, ne? Das heißt, ich gucke mich an und natürlich brauche ich dann auch einen Benchmark, anhand dem ich mich überprüfe, wie beim TÜV, da gibt es ja auch Kriterien und wir brauchen auch Kriterien. Es gibt Kriterien, die uns die Welt gibt, wo sie sagt, dass sie will, dass wir uns hinändern und es gibt Kriterien, die Gott uns gibt und wo er sagt, dass wir uns hinändern sollen. Ja? Also finde ich schon mal ganz spannend, sind wirklich schon 3 große Kernpunkte angesprochen worden. Wohin ändern wir uns? Was muss ich verändern und was muss ich tun? Ja? Was muss ich wirklich aktiv angehen? Und ich möchte da eins vorwegschicken, obwohl wir Christen sind, kann man das manchmal vergessen. Gott möchte bei allem Ändern immer unser Bestes, er fordert immer nur das Gute und er stellt immer die Mittel bereit und ist immer mit an unserer Seite. Das ist ganz wichtig, weil das ist was ganz anderes, als uns teilweise die Welt beim Thema Transformation vorspiegelt. Ja? Transformation in der Welt heißt, mach mal. Ne? Und mach mal kann sein, ich habe eigentlich keine Lust, also mach du. Oder ja, mach einfach mal, ne, wir haben kein Geld, also probier mal, schuster mal irgendwas so MacGyver-mäßig zusammen. Ne? Aber so ist Gott nicht. Wenn Gott von Änderung redet in unserem Leben, dann ist er immer das Komplettpaket. Ja? Er will immer das Beste für uns, er will immer nur, dass es zum Guten geht. Er will, dass wir die Mittel haben, um uns zu ändern und er ist immer mit dabei. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Und wenn es um Veränderung geht, ist es aber auch ganz wichtig, dass man sich das hier fragt. Und wir sind zwar eine christliche Gemeinde, aber ich weiß ja nicht, ob wir irgendwie Gäste oder Zuhörer haben, die normalerweise nicht dabei sind. Die wichtigste Frage ist, wer hat in deinem Leben das Steuer? Wenn du diese Frage mit du oder ich beantworten kannst, dann ist das mit dieser Veränderung, über die ich heute spreche, schwierig, weil das funktioniert nicht. Diese Abgabe unseres Lebenssteuers an Jesus, dass er auf unserem Weg unser Schiff lenkt, das ist der essentielle Startpunkt. Das ist das, was wir die Errettung nennen. Worüber ich heute spreche, ist eher das, was danach kommt. Nämlich, wenn wir Jesus das Steuer übergeben haben und sozusagen zu seiner Decksmannschaft gehören, wie kommen wir mit ihm gemeinsam ans Ziel? Und das ist die sogenannte Heiligung. Ja, also das ist ganz wichtig. Wenn du Jesus heute noch nie irgendwie gesagt hast, ich möchte, dass du der Steuermann meines Lebens bist, dann mach das zuerst und dann kannst du gucken, dass du das hier, was ich dir heute erzähle, anwendest. Ja, also Gott möchte nämlich das Steuer haben, weil er möchte unser Leben ans Ziel, das heißt zu ihm hinführen, das heißt heiligen. Und deshalb, und weil er eben ein liebender Vater ist, der immer das Beste will, muss er auch Schiffbruch auf dem Weg vermeiden. Er wäre unliebsam, wenn er uns nur einen Auftrag geben würde, ändere dich, ohne sein Herz dahinter zu offenbaren. Nämlich das Herz, dass er das Beste für uns will. Dass er will, dass unser Leben gelingt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie nur er das machen kann. Ich habe euch drei Punkte heute mitgebracht, über die ich zu diesem Thema der Transformation sprechen möchte. Erstens, der Startpunkt aller Transformationen. Zweitens, wo Nicht-Tun lebenswichtig wird. Und drittens, die Lebensaufgabe Metamorphose. Ich fange an mit dem ersten Punkt. Wo beginnt Transformation? Und da gehen wir einfach wieder in unseren Text rein. Da steht nämlich, ändert euch. Und dann steht da, durch was? Nämlich durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja? Also das heißt, das, was verändert werden muss, sagt Paulus hier in der Autorität Gottes, das ist unser Sinn. Und das ist ein schwieriges Wort, weil das sehr viel beinhaltet. Wenn man in der Bibel schaut, gibt es da so Containerbegriffe. Also das sind so Begriffe, die hören sich ganz einfach an mit einem Wort, aber da ist eine Unmenge an Zeug reingepackt. Und dieser Begriff Sinn oder Herz, ihr seht da auch die zwei Worte in der Bibel, im Alten Testament das Wort Leb, davon kommt unser Wort Leben, ja, oder Live, Life, ja, und im Griechischen das Wort Nous, ne, das hört sich an wie News, das ist der Verstand, also das steckt da beides drin. Und was gehört in diesen Container des Sinnes, des Herzens hinein? Es gehört alles rein, es gehören Motivationen hier rein, Verstehen, meine Weltsicht, das, was mich antreibt, meine Passion, meine Glaubenssätze, meine Gefühle, mein Verstand, mein Menschenbild, alles. Das steckt in diesem Container drin. Wenn Paulus also sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, sagt er, genau das alles muss erneuert werden. Und das ist Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Ja, das ist eine Riesenmenge. Und das Problem steckt darin, dass das ja alles gefärbt ist mit dem Mein. Ne? Meine Weltsicht, mein Verstehen, meine Vernunft, mein Denken. Das ist auch gar nicht schlecht. Gott möchte nicht, dass wir irgendwie unser Gehirn an der Tür abgeben oder unsere Emotionen an der Tür abgeben. Aber er sagt, du läufst die ganze Zeit in der Welt rum. Du hast im Glauben empfangen, dass Jesus dich aus dem Machtbereich dieser Welt rausgenommen hat in das göttliche Reich, in das Reich seines Sohnes, Jesus. Aber dieses Mein in Denken, in Fühlen, in diesem Sinn im Herz, es ist immer noch da. Das braucht Transformation, das braucht Umwandlung. Das braucht Umwandlung hin zu mir. Ja? Das ist genauso, wie wenn du jemanden, der 30 Jahre lang auf der Straße gelebt hat, plötzlich in ein Haus einlädst, der hat gar keine Ahnung, wie es in diesem Haus zugeht. Der weiß auch gar nicht, was für Regeln diese Familie hat. Der hat sein Leben so gelebt, es ist automatisiert. Und jetzt muss er einfach Veränderungen lernen. Ne? Denn das, was auf der Straße galt, das gilt im Haus nicht mehr. Und das ist der wichtige Punkt, oder ich habe so ein paar Kernpunkte euch dann auch noch mitgebracht, so zum Merken. Was sich daraus ergibt ist, und da ist Paulus sehr klar, also wenn man das mal so nimmt, heißt es, Transformation beginnt in unserem Kopf und nicht in unserer Blutpumpe. Ja? Also Das ist total spannend, weil man ja sehr häufig hört, oder ich zumindest, ich höre häufig, dass es Christen unter uns gibt, die sagen, ja, ich bin eher so der emotionale Typ, ne? Also mich spricht Gott mit der Musik an und ich merke die Offenbarung Gottes in der Musik. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, das ist bei mir nicht so mit Musik und diesem ganzen emotionalen Gedöns kann ich nichts anfangen. Bei mir ist es so die Bibel oder es ist das Gebet oder was auch immer. Das Spannende ist, diese alle Dinge, dieses Sinn und Herz, das ist das, was in unserem Denken anfängt, ja? Wenn Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, dann sagt er von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt und mit deinem ganzen Leben. Und dieses Leben ist genau das. Es ist dieses Herz und es ist dieser Sinn. Ja? Das heißt, wir geben unseren Kopf an der Tür nicht ab. Wir geben auch bei einem super Lobpreis unseren Kopf nicht an der Tür ab. Ja? Das ist ganz wichtig, mein Kernpunkt 1.2. Wenn wir das verstanden haben, dass Gott unser Leben als diesen Container sieht, den es zu ändern gilt, dann fangen wir gar nicht erst an, Gefühle gegen Verstand auszuspielen. Ja? Ne? Sozusagen, ach, was ist der hat überhaupt keine Ahnung, weil der ist nicht so gefühlsmäßig betont oder der ist nicht so verstandesmäßig betont. Nein, das ist keine Kategorie, die für Gott gilt. Ne? Das sind Kategorien, die haben wir in unserer Menschheitsentwicklung über die Aufklärung hinweg schön separiert. Gott hat gesagt, ich habe die nie separiert. Für mich sind die alle in einem Container drin. Das ist dein Leben. Ne? Und wenn Gefühle und Verstand in diesem Container drin sind, sie gegeneinander auszuspielen, heißt dein Leben gegeneinander auszuspielen. Das wäre schlecht. Das ist einfach nicht gut. Ja? Also beides, Gefühl und Verstand, sind Teil unseres Sinnes, unseres Herzens. Und deswegen kann auch Gott einen Auftrag geben, schon im Alten Testament, im Buch der Sprüche steht, behüte dein Herz, diesen Container, mit allem Fleiß, denn daraus quillt, strömt, sprudelt das Leben. Ja? Und es ist total toll, dass man einfach sieht, dass Gott unser gesamtes Leben wichtig ist. Ihm ist auch nicht nur wichtig, ob wir uns als Männlein sehen oder als Weiblein, was wir für Rollenhüte aufhaben, ob wir Leitungshüte aufhaben, ob wir sonst irgendwas aufhaben. Nein, ihm ist das ganze Leben, das ganze Herz, der ganze Sinn wichtig und er möchte, dass wir das hin zu ihm verändern. Ja, das mein erster Punkt. Also der Startpunkt aller Transformation ist der Kopf, aber es ist nicht nur die Veränderung des Denkens, sondern dieses großen Containers des Herzens, wo alles drin ist, was uns ausmacht. Der zweite Punkt, wo Nichttun lebenswichtig wird. Und das finden wir auch in unserem Bibeltext. Denn da steht zu Beginn des Verses 2, und lasst euch nicht länger durch die Maßstäbe dieser Welt in ihre Form drücken, sondern, ja, also wir haben hier eine Zustandsbeschreibung von etwas, was passiert. Und Paulus sagt durch die Autorität Gottes, stopp, wenn das passiert, musst du was anders machen, nämlich ändere dich. Und ich habe diese Umschreibung des in die Form drückens deshalb verwendet, weil dieser Gedanke, der dahinter steckt, etwas zu tun hat mit etwas, was das zum Beispiel ist. Hier seht ihr auf dem Bild auf der linken Seite Lehmziegel. Lehmziegel, wie werden die gemacht? Das seht ihr rechts, da ist eine Form. Und in diese Form wird dieser Lehm mit dem Stroh oder dem anderen irgendwelchen Hackschnitzeln reingedrückt. Und dann wird das weggenommen und die Lehmziegel werden zum Brennen oder zum Trocknen einfach gelagert. Und das ist der Gedanke, den Paulus da hat. Paulus hat den Gedanken, diese Welt, die ist wie diese Lehmziegelform. Die hat ihre eigenen Werte, ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Traditionen, ihre Motivationen. Die hat ihr eigenes Herz sozusagen und die möchte dich als Christ in diese Form drücken. Und Paulus sagt, nein, lass das nicht zu. Wenn du das merkst, dann ist das ein Punkt, wo du Veränderung brauchst. Und das ist aber schwierig zu erkennen, denn wir laufen ja alle nicht im Himmel. Ja, wir laufen ja hier. Und das ist extrem herausfordernd. Das ist auch ein großer Teil dieser Arbeit, dieser Aufgabe, dieses Erkennens. Wo bin ich denn in diese Lehmziegelform gedrückt worden? Ja? Wo passiert das? Was für weltliche Glaubenssätze habe ich denn angenommen in meinem Alltag? Weil meine Kollegen im Büro immer davon reden oder meine weltlichen Freunde immer davon reden. Ja, also das ist der Punkt, wo wir uns hinterfragen müssen und sagen, hey, wir müssen auf diesen TÜV, wir müssen diese Form überprüfen, denn Gott hat auch eine Form. Ja, und in die möchte er uns drücken, eben wieder, weil er das Beste von uns möchte. Im Psalm 1 findet man diesen Gedanken auch und er ist sogar so ein bisschen aufgeschlüsselt. Im Psalm 1 steht, in dem Vers 1 bis 2, glücklich der Mann, und jetzt geht's wieder los, warum ist das Nicht-Tun wichtig? Der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und der nicht im Kreis oder im Dunstkreis der Gotteslästerer ist. Es gibt Kommentatoren, die sagen, das ist eine fortschreitende Verschlimmerung der Lage, diese paar Verse. Ja? Also dieses Nicht-Folgen im Rat, das heißt, der normale Zustand ist, jemand hört sich an, was die Welt zu sagen hat. Der stellt sich dazu, der findet es gut, ne? Der argumentiert damit. Ja? Der zweite Schritt, der hier steht, ist, er hört sich das nicht mehr nur an, sondern er tritt auf den Weg. Er läuft diesen Leuten, die so geredet haben, nach. Und das Allerschlimmste ist, danach, nachdem er ihnen nachgelaufen ist, setzt er sich in ihren Dunstkreis gegenüber denen, die gottgläubig sind, und lacht sie aus. Das ist krass, ne? Also zuerst, ich höre mir das an, ich lasse mich davon beeinflussen, dann mache ich das auch. Und in diesem Psalm steht, der Endeffekt ist, dass ich die Leute, die an Jesus glauben, dann verlache. Ja? Es gibt genug Leute, die sagen, ach, wie kannst du denn nur sagen, dass der Mensch nicht nur 100% gut ist, ja? Und du musst ihn evangelisieren und bekehren. Was ist das für ein rückständiges Gottesbild? Ja? Ich war auf einer Fortbildung die letzten zwei Tage. Einer der Fortbildner war ein ausgebildeter evangelischer Pfarrer. Ich habe das gespürt. Ja, ich habe diesen Rat der Gottlosen, wenn es um religiöse Dinge ging, die er eingeflochten hat, habe ich gespürt. Ja. Natürlich schwierig, wenn man so eine Fortbildung dann machen muss. Ne? Aber ich habe gewusst, wo mein Benchmark ist. Ja, also das ist das Nicht-Tun, was in Psalm 1 steht. Und dann kommt auch wieder das, was wir in Römer 12,2 sehen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Ne? Und da sind wir wieder beim Kopf. Ja, der Psalmist sagt, hey, dieses Gesetz des Herrn, das geschriebene Wort Gottes, das ist etwas, das wird nicht nur gelesen, sondern es ist etwas, das muss in den Container deines Sinnes und Herzens rein. Und das ist mit Liebe und Lust, also Leidenschaft, Passion verbunden, das zu machen. Ja? Ganz spannende Sache. Also, was ich so als Kernpunkt zum Mitnehmen einfach mal aufgeschrieben habe nach diesen beiden Versen, Kernpunkt 2, schlechte Gemeinschaft zerstört Gutes und göttliche Gemeinschaft transformiert Schlechtes. Und das, was wir uns fragen müssen, ist, welche Wahl treffen wir? Ja? Weil ich kenne das von mir selber, in diese schlechte Gemeinschaft, dieses Weltformdrücken hineinzugehen, das ist total entspannt. Das ist total einfach, weil man kann ja einfach mitschwimmen. Ne? Aber wenn ich sage, nein, ich habe meine Lust am Gesetz des Herrn, ich habe auch meine Lust an denen, die das Gesetz des Herrn lieben, auch innerhalb der Gemeinde. Ne? Es geht ja nicht nur um die Bibel. Also Gott verändert uns klar durch das Wort. Ja? Das muss aber durch den Geist in unser Herz hinein. Und am besten funktioniert das in der Gemeinschaft derer, die genauso gepolt sind, die schon errettet sind. Das sind die drei Punkte, durch die er uns verändern will. Ja? Aber das ist göttliche Gemeinschaft und die transformiert. Die fängt mit der Transformation bei mir an und dann sehen wir, wenn wir unser Herz so behüten mit allem Fleiß, quillt daraus das Leben. Ja? Das ist auch genau das, was Jesus gesagt hat. Wenn jemand zu mir kommt und von mir trinkt, dann werden aus ihm Ströme lebendigen Wassers ausfließen, was das ganze Umfeld verändert. Ja? Das sind die ganzen Dinge, die Gleichnisse vom Senfkorn, vom Salz, vom Licht, das ist alles genau das. Wenn wir diese Transformation Gottes mitmachen in die göttliche Gemeinschaft hinein, dann werden wir selbst Transformatoren, also nicht im Sinn von Strom, aber Menschenveränderer, ja? Menschenfischer. Ja, und der dritte Punkt, Lebensaufgabe, Metamorphose. Dieses Wort ändert euch, ist nämlich was ganz Schönes. Es ist ein sehr bildliches Wort. Und zwar ein bildliches Wort, was Metamorphose bedeutet. Ja? Und Gott sagt uns auch, warum wir diese Metamorphose, diesen Lebensstil machen sollen, nämlich damit ihr imstande seid, prüfen zu können, was Gottes Wille ist, das Gute, ihm Wohlgefällige und Vollkommene. Ja? Es gibt nichts Schwierigeres, ich weiß es, wenn man sich fragt als Christ, bin ich im Willen Gottes? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Ja, mache ich das richtig? Ist manchmal so die Intention, die dahinter steckt? Mache ich was Falsches? Und so weiter und so fort. Und manchmal sind wir da viel zu kompliziert. Gell? Also wir holen uns da von anderen religiösen Richtungen der Welt unbewusst, auch aus unserem Weltsystem heraus, Ideen, wie wir den Willen Gottes herausfinden. Ja, jeder hat wahrscheinlich das schon mal gemacht. Ja, was ist dein Wille heute für mich? Bibel aufgeschlagen, einmal rechts, einmal links und dann so rein, ne, mit dem Finger. Ja. Ja, und wenn man dann beim Vers rauskommt, tritt hinter mich Satan, dann macht man es halt nochmal. Ne? Also das ist es nicht. Das ist nicht, wie ich den Willen Gottes rausfinde. Ja, diese Metamorphose ist nämlich ein Reifungsprozess. Ja? Wie bei einem Schmetterling wünscht sich Gott, dass wir nicht in so einer kriechenden Raupenstellung als kindlich gesehen sind, sondern dass wir uns eben zu etwas Besserem wandeln durch sein Beitrag in unserem Leben und auch durch sein Wort. Ja? Also Kernpunkt Nummer 3, um Gottes Willen für dein Leben zu finden, ist keine, ich habe es mal genannt, christliche Esoterik notwendig. Ne? Das ist für mich schon so ein bisschen esoterisch. Ja? So, lasse ich mal so dahingestellt. Das Spannende ist nämlich, Gott gibt uns in diesem Text 3 Kriterien, wie wir prüfen können, ob wir im Willen Gottes laufen. Und die sind relativ simpel. Ja? Die sind nicht irgendwie versteckt und sonst was. Die sind sehr offen. Das ist auch das, was Mose durch Gott im Alten Testament zum Volk Israel gesagt hat. Er hat gesagt, die geheimen Dinge, die gehören unserem Gott allein. Aber das, was er uns offenbart hat, das gilt uns und unseren Kindern. Ja? Also Gott macht nicht ein großes Versteckspiel mit seinem Willen. Ja? Denn er will ja, dass wir den Willen tun. Es wäre für einen Vater, wenn er uns sagt, mach mal, und uns dann das Mittel nicht bereitstellt. Es wäre unliebsam. Ja? Was sind diese Kriterien? Die haben wir in dem letzten Teil des Verses. Die erste Frage, das erste Kriterium ist die Frage, ist es gut? Was heißt dieses Wort gut? Es ist wieder spannend, es ist wieder so ein Containerbegriff. Es ist ganz viel drin. Gut bedeutet sauber, rein, wohlgefällig. Es bedeutet schmackhaft, süß, fröhlich, gesund machen. Also wieder so ein Containerbegriff. Ja? Das heißt, wenn wir wissen wollen, ob wir im Willen Gottes laufen, ist die erste Frage, hey, wenn ich XYZ, wenn ich das oder das denke oder tue, trägt es dazu bei, dass mein christliches Leben geistig gesünder und erfüllter wird? Und die logische Antwort, wenn es das nicht ist oder wenn es das auch nur um ein Müh schmälert, muss sein, nein, dann tue ich es nicht. Nein, dann denke ich es auch nicht mehr. Ne? Also ist es gut. Zweites Kriterium. Ist es wohlgefällig? Und zwar nicht wohlgefällig der Welt, denn wir haben Werte in dieser Welt, die sind manchmal unglaublich gottlos. Ja? Da muss die Frage sein, wenn ich XYZ tue oder denke, gibt es Gott die allerhöchste Ehre? Wenn er mich dabei anschaut, macht es ihn stolz und froh, mich dabei zu sehen. Ne? Denn er guckt ja die ganze Zeit. Und wenn Menschen mich sehen, wenn ich das tue, sehen sie, dass mir Gott etwas bedeutet. Ne? Und wenn wieder das Nein wäre, ja, macht es Gott froh und stolz, mich dabei anzuschauen. Ja, wenn ich irgendwas Verborgenes, was nicht im Licht ist, tue, dann muss ich eigentlich sagen, hey, das ist ihm nicht wohlgefällig, dann lasse ich das. Dann höre ich damit auf. Und das letzte Kriterium ist es vollkommen. Und vollkommen heißt in seiner Bedeutung ohne Lücken oder dunkle Ecken und auch frei von Widerspruch. Ja? Und die Frage an dich und mich heute selbst, wenn ich XYZ tue oder denke, kann ich Gottes Willen in allen Punkten folgen, ohne einen Teil seines Wortes auszublenden, kleinzureden, zu groß zu machen oder zu ignorieren? Ja, und das ist manchmal schwierig, weil da geht es nämlich los. In unserem Sinn sind nämlich auch die Gefühle, die Emotionen drin. Ja? Also ich sag mal ein Beispiel, ja? Ein Junge verliebt sich in ein Mädchen, ja, und das Mädchen, er ist Christ und sie ist nicht Christ. Und er sagt, ja, meine Aufgabe ist, dieses Mädchen zu bekehren. Kann ich sagen, ja, das ist der Wille Gottes, ja und Amen. Und dann sagt er, und deshalb muss ich sie jetzt daten. Nein, musst du nicht. Ja, also nicht so, wie es die Welt macht, ne, mit beieinander übernachten und sonst irgendwas und intim werden. Nein, musst du nicht. Denn du kannst nicht sagen, dass das eine Teil des Willen Gottes ist, aber den anderen möchte ich nicht, weil was du dann tust ist, Gott hat ja zu beidem eine Aussage, du sagst, Gott ist in sich inkonsistent, also lügt er. Das ist er nicht. Ne? Ja, also es gibt, glaube ich, viele Beispiele, wo es sich darüber lohnt nachzudenken, ist es vollkommen und es ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, dieses Vollkommene zu erkennen und dann eben auch zu tun. Ja. Bei allem merkt man aber, glaube ich, auch, dass das bedeutet, wenn Gott uns in diese Metamorphose führen möchte, dann kann es sein, dass Dinge wegfallen, ja. Wegfallen müssen, wenn wir es mit Gott ernst meinen. Und das ist manchmal schmerzhaft. Ich sehe das zum Beispiel aber sehr positiv. Ich habe das zum Beispiel an meiner Tochter jetzt gemerkt. Die hat vor ein paar Monaten in der Corona-Zeit hat die angefangen, Klavier zu spielen. Ja? So. Und jetzt hat sie natürlich, wenn sie Klavier übt, nicht mehr die Fähigkeit, während dieser Übungszeit andere Dinge zu tun, die bestimmt genauso schön sind. Sie muss jetzt, also sie hat entschieden, sich zu ändern, dass sie das Klavier spielen können möchte. Das Spannende ist aber, dass dieser Schmerz, der sozusagen da sein könnte, andere Dinge nicht mehr tun zu können, aufgewogen wird durch die Freiheit, die du bekommst, wenn du gut Klavier spielen kannst. Ja? Also das finde ich das Allerspannendste. Wenn Gott uns sagt, ändere dich, ist die Wahrnehmung in der Situation immer etwas schmerzhaft. Aber er führt uns, ja, wie die Bibel häufig sagt, auf weiten Raum, auf ein ganz weites Land, wo sehr, sehr, sehr große Möglichkeiten, die ihm gemäß sind, die göttlich sind, da sind. Ja? Also nochmal, ganz wichtig und auch als Abschluss. Gott möchte immer unser Bestes. Er fordert immer nur das Gute. Er stellt immer die Mittel mit bereit und er ist immer an unserer Seite. Amen.